Glück im Unglück. Dankbarkeit trotz Naturkatastrophe. Es war ein terminreicher Tag, an dem ich mich freute, bereits gegen 18 Uhr in die heimatliche Wohnung zurückzukehren. Mit dem Auto war ich durch Hagen gefahren und war nur minimal beeinträchtigt von den Wassermassen, die sich seit Stunden Schneisen in anderen Vororten gesucht hatten. Bei allen Gesprächen im Tagesverlauf war der Starkregen der letzten Stunden das vorherrschende Thema. Ich war mir sicher, dass der Regen zeitnah ein Ende finden würde und setzte mich mit einem aktuellen Sachbuch über die Entwicklung von deutschen Gaststätten auf das Wohnzimmersofa. In vielleicht abflauenden Zeiten des Corona-Wahnsinns muss man sich ja mal mit der Stärkung der heimischen Wirtschaft beschäftigen. So kann ein gemütlicher Feierabend beginnen. Richtig Muße zum Lesen fand ich nur bedingt, da durch das halb geöffnete Fenster zunehmend Stimmen von Menschen aus der Nachbarschaft zu mir in die erste Etage drangen. Ich vernahm teilweise ein Stimmengewirr zwischen nachbarschaftlichem Plausch und besorgten Wetterprognosen. Mein Blick aus dem Fenster zeigt mir, dass mein Vespa-Roller vor der Haustür gewohnt sicher stand und auch die Pflanzen im Garten sich über das Tiefdruckgebiet eher Erfolg zeigten. Die Gespräche unter dem Wohnzimmerfenster nahmen an Intensität zu und was vor 30 Minuten noch Nachbarschaftstratsch war, wurde zunehmend zur kollektiven Resignation, gemischt mit wachsender Angst und wahrnehmbarer Hysterie. Zwar ließ der zweite Blick auf den Motorroller auf der anderen Straßenseite noch keine andere Wahrnehmung für mich zu, aber beim erneuten Blick in den Garten schwante mir erstmals nach ganztägigem Regen Ungemach. Vom Küchenfenster kann ich in drei aufeinanderfolgende Gärten schauen. Nicht erst seit ich vor einigen Jahren in diese Wohnung gezogen bin, bildet sich im Innenquartier des Straßenzuges die grüne Oase, die mir seit meiner Kindheit nicht nur im Sommer als Aufladestation der Seele gilt. Wer in diesem Gartenkarree schon mal zu Gast sein durfte, sieht den Stadtteil Eckesey mit einem wohlwollenden Blick. Wo vor kürzester Zeit noch grüner Rasen und gepflanzter Lavendel zu erblicken war, trieb nunmehr ein brauner Wasserteppich zwischen den Büschen und Bäumen. Das Brackwasser nahm direkt Kurs auf das Wohnhaus, welches mich bisher vor kleineren Wetterkapriolen bestens beschützte. Es war der Zeitpunkt, in dem auch mich der Unmut erfasste, den die Nachbarschaft schon seit geraumer Zeit umtrieb. Mit einer eher ungewohnten Eile brachte ich die italienische Mofa zum nächsten Hang und meinen Wagen ebenfalls von der Straße. Als ich mein Auto in der Querstraße abgestellt hatte und zur Wohnung zurückkehrte, musste ich mich bereits schwer durch Wassermassen arbeiten. Von der guten Stimmung zum angenehmen Feierabend und der Leselust war zu diesem Zeitpunkt bereits nichts mehr zu spüren. Ich stand mitten in der Krise, der ersten ganz persönlich erlebten Naturkatastrophe, direkt vor meiner Haustür. Neumodisch verfolgte ich die Wetterentwicklung von der vermeintlich sicheren Wohnung aus in den sozialen Netzwerken. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits aufgehört, bei Nachfragen davon zu erzählen, dass in Eckesey keine Gefahr durch den Starkregen bestünde. Da man bereits im Erdgeschoss durch Wassermassen lief, brauchte man keinen hohen Intelligenzquotienten, um zu wissen, dass es gerade um die Keller nicht allzu gut aussah. Keller? Was steht eigentlich alles im Keller? Es ist jener Raum, bei dem ich in den vergangenen Monaten schon häufig gedacht hatte, dass man ihn mal aufräumen müsste. Die alte Waschmaschine muss dort ebenso wenig stehen wie ausrangierte Bücher, die man ja mittlerweile gut an wohltätige Bücherschränke weitergeben oder eventuell auch im Internet verkaufen könnte. Ein großer Freund von eigenen Flohmarktständen war ich bisher nicht, aber auch die vormals als Aussteuer angedachten Küchenutensilien für die studierende Tochter könnte irgendwie anders entsorgt werden, als im Keller ein dunkles Leben zu fristen. Ansonsten stehen im Keller nur die wichtigen persönlichen Erinnerungen. Die CD-Sammlung, die einen Querschnitt über den Musikgeschmack eines Mannes gibt, der im Summer of 69 geboren wurde. Musik wird ja mittlerweile gestreamt, da können die Silberlinge ja mal etwas Zeit im Keller verbringen. Spätestens wenn sie den Retro-Reiz von Schallplatten erlangen, hat man die Kapitalanlage ebenso alphabetisch sortiert anzubieten, wie nach den unterschiedlichen Musikrichtungen. Die CDs sind auf einem Holzregal verstaut in eigens dafür gekauften CD-Sammel-Pappboxen. Regalboden darüber türmen sich die alten Koffer. Sie waren mir eine wichtige Anschaffung, um meine Erinnerungsstücke sortiert zu lagern. Alte Koffer gleich alte Erinnerungen. Liebesbriefe und Briefverkehr mit Jugendfreunden aus einer Zeit, in der es noch keine Mails und Kurzmitteilungen gab. Als man sich noch freute, dass der Briefträger die Post brachte. Und wenn der Brief vom Freund heute nicht dabei war, dann würde er morgen kommen. Eventuell sogar mit einer neu selbstgemischten Kassette. In einem Koffer liegt seit 35 Jahren eine Flasche Rotwein, mit der ein libidöser Jungitaliener versucht hatte, mich zu bestechen, damit der Jugendleiter ein Auge beim nächtlichen Ausgang der jugendlichen Freizeitteilnehmerin zudrückt. Platter hat es übrigens nie wieder jemand mit einer Bestechung bei mir versucht. Bisher. Im gleichen Koffer liegt die Urkunde von Sigmar Gabriel, der mir zu 25 Jahren Parteizugehörigkeit gratuliert. Wann war der eigentlich nochmal Sozenvorsitzender? Und ein gewisser Jörg Dehm zeichnet mich mit der Ehrennadel meiner Heimatstadt aus, weil ich mich wohl recht lange in einem kommunalen Ehrenamt gehalten habe. Die Pappbox mit Zertifikat und Ehrennadel liegt im Koffer neben zwei, drei gebastelten Heftchen, die mir frühere Kolleginnen zu den Abschieden von irgendwelchen gemeinsamen Arbeitsphasen geschenkt hatten. Nix für die Nachttischschublade, aber allemal zu schade, um es aus dem Leben und der Erinnerung zu streichen. Im nächsten Koffer lagern meine Tagebücher, die ich seit nunmehr guten 20 Jahren schreibe. Mir war nie bewusst, was aus dem Sammelsurium aus Tagestexten, Fotos, Einladungs- und oder Konzertkarten einmal werden soll. Aber das Wissen um die Schätze der Erinnerungen im Kellerkoffer waren mir nicht nur ein Trost seit dem Zeitpunkt, an dem meine Mutter an Demenz erkrankte. Auch ihre handschriftlichen Aufzeichnungen als Brief an ihre Enkelin waren hier aufbewahrt. Zu den Tagebüchern gab es noch einen Koffer, in dem Reisetagebücher aufbewahrt sind und jene kleinen Heftchen, die ich immer mit mir herumtrage, als Notizheft oder zu füllende Seiten für kleine Geschichten. Diese Eintragung mache ich übrigens sehr gerne mit dem Bleistift. Übrigens hat auch mein Bruder diese Heftchen geführt. Als er vor fast 4 Jahren überraschend verstarb, habe ich seine Aufzeichnung ebenso eingelagert wie die vermeintlich wichtigen Familienschriftstücke. Von der Geburtsurkunde der Mutter mit Nazi-Siegel bis zum Foto der Gardine der Säuglingsstation, in dem meine Tochter zur Welt kam. Während ich in der Wohnung sitze und das Wasser stetig im Treppenhaus steigt, sind meine Gedanken bei den Erinnerungsstücken im Keller, wo zum gleichen Zeitpunkt auch gefühlte 200 Karnevalsorden durchgespült werden, die mir in meiner Prinzenzeit verliehen wurden. Ungefähr gleich viele CDs mit Fotomaterial aus jener Jeckenzeit würde ich eventuell noch einmal beschaffen können. Eventuell. Draußen ist es mittlerweile dunkel und die Gespräche auf dem durchfluteten Bürgersteig sind abgeebbt. Der Dunkelheit würde ich gerne mit Licht entgegenwirken, es ist jedoch kein Strom mehr da. Ich vermute, dass mein zu Recht besorgter Nachbar in der Wohnung unter mir den Strom im Haus abgestellt hat. Ich klopfe an und er verneint die Nachfrage. Der Energieversorger kam ihm zuvor, im ganzen Viertel. Es ist wenig idyllisch, wenn man im Kerzenschein bemerkt, dass ohne Strom die Schlafmaske nur bedingt taugt. Nach einer schweren Nacht geht der erste Blick wieder aus dem Fenster. Man bildet sich ein, dass das Wasser etwas zurückgeht und die Zeit gibt einem recht. Je weiter das Wasser versickert, umso mehr kommt der Schlamm zum Vorschein. Ein schwieriges Geläuf für die kommenden Tage. Als es möglich ist, verlasse ich das Haus. Vom Hausflur wage ich einen Blick hinter die Kellertür. Das Wasser steht bis zur obersten Treppenstufe. Da ist kein Reinkommen. Vor der Tür trifft man die ersten Nachbarn, die ebenso verzweifelt sind wie man selber. Noch macht jeder seinen Frust und die Angst mit sich selber aus und doch bemerkt man schnell eine ungewohnte Verbundenheit in der Krise. Während der Motorroller an der Hanglage sofort anspringt, sieht es beim Auto weniger gut aus. Versuche erfolglos den Wagen zu starten. Im Display zeigt er mir Fehlermeldungen, die ich bisher noch nie gesehen hatte. Rufe also bei der Versicherung an, die vorschlagen, dass der Wagen abgeschleppt und eine Schadensbewertung vorgenommen werden soll. Das zweite Telefonat zeigt schon den raschen Aktionismus in der Gegend. Es ist nicht mal klar, ob innerhalb der nächsten 10 Tage ein Abschleppunternehmen entsprechend tätig sein kann. Wahrscheinlich wird die eingetretene Nässe den Dienstwagen bis dahin komplett zersetzt haben. Ein weiteres Telefonat mit dem Versicherungsvertreter für die Hausratsversicherung ist ebenso ernüchternd. Eine Naturkatastrophe ist ein sogenannter Elementarschaden, welcher in unserer Region eher selten mitversichert ist. Alles eine Frage des Geldes. Und mir steht keins zu. Auch wenn die Aussagen ihre Richtigkeiten haben und die Damen und Herren der Versicherung nur ihren Job machen. Nach einer fast schlaflosen Nacht und der ersten persönlich erlebten Naturkatastrophe vor der Haustür hätte man gerne aufmunterndere Antworten erhalten. Schau mal kurz in meinem Büro vorbei. Das liegt in jener Querstraße, in dem das Auto steht. Die Büroräume sind unversehrt, aber auch hier stand das Wasser etwas im Keller. Kein Vergleich zum Wohnort, jedoch muss hier der Keller auch leer gepumpt werden. Das übernimmt der Vermieter, der die Geschäftsführung einer Baufirma innehat. Die Mitarbeiterschaft macht einen ebenso guten Job wie im Wohnkomplex die Freiwillige Feuerwehr aus dem Nachbarstadtteil. Der heimische Keller erlaubt also einen ersten Blick. Verheerend. Mache die Kellertür umgehend zu. Für die Aufarbeitung des materiellen Endes meiner familiären Erinnerungen fehlt mir das notwendige Nervenkostüm. Der zweite Kellerblick in Richtung Waschküche erübrigt sich fast von selbst. Als wirkliche Neuanschaffung wird es eine Waschmaschine geben müssen. Aber auch hierum muss man sich nicht wenige Stunden nach dem Schadensfall kümmern. In den Medien vernimmt man, wo noch überall die Katastrophe zugeschlagen hat. In anderen Stadtteilen, in denen Straßen zusammenstürzen und in der Nachbarschaft, wo zwei Feuerwehrmänner ihr Leben verlieren. Menschen aus der gleichen Stadt, keine 10 Kilometer Luftlinie entfernt, verlieren ihre Existenz. Und in meiner Heimatstadt rollen erstmals seit dem Krieg wieder Panzer. Mir ist das immer noch suspekt und dennoch zolle ich allen Hilfskräften absoluten Respekt. Während die hauptamtlichen Hilfskräfte, augenscheinlich gut, versuchen, die Gefahrenlage zu stabilisieren, fangen Nachbarschaften an, gemeinsam der Situation vor Ort Herr zu werden. Für mich werden es die Bilder dieser Zeit sein, in denen Berge von verschlammtem Müll aus Kellern und Wohnungen auf den Bürgersteigen auf eine Entsorgung warten. In der allgemeinen Hilfsbedürftigkeit stehen die Menschen aus dem Viertel beieinander und verzeihen sich auch verbale Ausfälle, wenn die Nerven blank liegen. So nah waren sich die Menschen selten. Mir stößt es eher merkwürdig auf, wenn man bemerkt, wie volkstümeln sich Politikerinnen jeglicher Couleur einen Blick vor Ort erhaschen. Fresse halten und mitschippen würde eventuell besser ankommen, als Phrasen zu dreschen. In 9 Wochen ist Bundestagswahl. 2 Tage nach dem Debakel traue ich mich in den Keller. Im Schlamm versuche ich, meine Tagebücher ausfindig zu machen und die anderen Aufzeichnungen. Trage die maroden Fetzen auf den Dachboden und hänge sie zum Trocknen auf. Lerne später, dass eigentlich Einfrosten eine adäquate Methode der Haltbarmachung wäre. Viel Erfolg verspreche ich mir von der Trocknung auch noch nicht, aber ich könnte die erinnernden Aufzeichnungen nicht einfach wegwerfen. Meine Tochter bietet mir an, diese melancholische Tätigkeit für mich zu übernehmen, aber die muss ich selbst vornehmen. Am 4. Tag habe ich helfende Hände, die den Rest aus Keller und Garten an den längst überfüllten Straßenrand stellen. Hätte vorher nicht gedacht, dass da überhaupt noch was hinpasst. Es beginnt nun die Zeit des Wiederaufbaus. Die Gartenbestuhlung kann hoffentlich nach entsprechender Reinigung wiederverwendet werden. Die umhergeschwommenen Gegenstände stehen wieder am vorgesehenen Platz und langsam lohnt es sich, mal wieder durch das Treppenhaus zu wischen, um den Boden von den getrockneten Schlammresten der Schuhe zu säubern. Wie Alltag fühlt es sich aber noch nicht an, zumindest nicht in den betroffenen Wohngebieten. 3, 4 Straßen weiter ahnt man gar nicht, welche Macht das Wasser der Volme gezeigt hat. Die neue Woche beginnt. Werde mal schauen, welcher lokale Einzelhändler noch Waschmaschinen vorrätig hat. Ich brauchte diese Erfahrung nicht, die das Leben der Menschen in meiner Wohnumgebung noch lange begleiten wird. Mir geht es gut. Wesentlich besser als den Menschen, die um ihre Existenz bangen, da der Elementarschaden nicht ausgeglichen wird oder die um ihre Angehörigen trauern müssen. Irgendwann erfahre ich, ob mein Auto zu retten ist oder ob ich nach einer Alternative Ausschau halten muss. Irgendwann wäscht eine neue Maschine meine Kleidung. Irgendwann schaue ich mir den Zustand der alten Aufzeichnung an Und natürlich werde ich jetzt alle Versicherungen angehen und schriftliche Erinnerungen einscannen. Natürlich werde ich das machen. Ganz klar. Irgendwann werde ich wieder im Garten sitzen. Dann hat der nächste Regen den braunen Staubschleier vom Stadtteil abgeputzt. Ich freue mich auf die Normalität. Mit freundlich grüßender Nachbarschaft und einer zukunftsorientierten Klimapolitik.